Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Oehmicke und Kathi Hartinger auf meinsportpodcast.de.
Tag 1 nach der, Farbpuder-Attacke im Crucible Theater war Business as usual, jedenfalls das meiste. Es gab ein paar tolle Matches, zwei Spieler haben eine Horror-Session gestern erlebt und haben eine ganze Menge zu tun heute oder morgen, um das noch aufzuholen. Und wir haben gestern noch fast eine ganz, ganz große Aufholjagd erlebt im Crucible Theater. Live hier quasi aus dem Crucible Theater, die erste Ausgabe von Total Clearance vor Ort in Sheffield. Heute spreche ich über den gestrigen Tag mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Guten Morgen, Andreas. Ich bin ganz aufgeregt, weil du einfach jetzt in Sheffield bist und das gestern erlebt hast, live vor Ort. Und da fragen wir uns natürlich alle, wie war's? Was war anders? Wie war die Atmosphäre? Also bitte erzähl alles.
Also die Atmosphäre war wie immer. Also das kann ich wirklich so sagen, die Atmosphäre war ganz normal. Das Einzige, was wirklich gemacht worden ist, das sind die Sicherheitsvorkehrungen, die deutlich verschärft worden sind. Also wenn ihr schon mal im Crucible wart, gab es so früher, man ging durch den Eingang durch und dann empfingen einen nette Menschen, die einem gerade durch die Tasche geguckt haben und die Karten, die Tickets angeschaut haben. Jetzt wurde das Ganze nach draußen verlegt. Es wurde wirklich abgesucht und abgetastet draußen schon. Und da war eine längere Schlange gestern beim Einlass. Und dann die Security, die war auch nicht mehr ganz oben um das Crucible rum positioniert, sondern die saßen alle auf der Treppe, so vierte, fünfte Stufe, um einfach nichts aufkommen zu lassen. Das war schon deutlich anders gestern und da wollte man komplett sicher gehen, dass da nicht nochmal sowas passiert wie vorgestern.
Oh, spannend. Also das klingt schon nach einer schnellen Anpassung, die da erfolgt ist, aber ja auch irgendwie, glaube ich, erfolgen musste. Vielleicht hatte man ein bisschen den Vorteil, dass man zurückschauen konnte auf die Jahre mit Covid, wo ja noch ganz andere Sachen getestet werden mussten, bevor die Leute in die Arena rein durften. Wir erinnern uns an diese Jahre mit dem Pilotprojekt Snooker-WM. Also vielleicht konnte man da jetzt relativ schnell auch wieder drauf zurückgreifen und eben Sachen vor das Crucible verlegen. Ich muss sagen, so hinter den Kulissen merkt man schon von Leuten, die im Team sind dort, die durchaus wirklich aufgerüttelt wurden durch diesen Vorfall vor zwei Tagen. Also das hat schon auch Spuren hinterlassen und das gehört natürlich auch zu den Kosten von so einer Aktion, ne, dass gerade eben die Leute, die da hinter den Kulissen arbeiten, jetzt sehr viel Stress hatten auf der einen Seite, aber sich halt auch fragen, meine Güte, das ging ganz schön schnell, ne, und das war ein absoluter Überraschungsmoment. Also da haben einige jetzt auch noch mit zu kämpfen, aber ich freue mich sehr zu hören, dass in der Arena die Stimmung jetzt nicht gelitten hat.
Nein, die war wie immer, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Und es wurde ja auch gestern wirklich gutes Snooker geboten. Und eins noch vorweg, bevor wir anfangen, über den gestrigen Tag zu sprechen. Sean Murphy hat hier ein Turnier zu spielen. Also das Letzte, als ich nachgeguckt habe, war, dass er heute sein Match beginnt gegen Si Jia Hui. Der hat gestern den kompletten Tag kommentiert bei den Kollegen von BBC. Es gibt ja diese zwei Kommentatorenkabinen am Crucible an jedem Tisch einen. Und in der Nachmittagssession war er dabei und in der Abendsession auch. Hat er nicht zu trainieren? Hat er nicht sich vorzubereiten auf eine WM? Das hat mich gestern sehr beschäftigt.
Ja, aber Andreas, der Sean Murphy, der kommt doch in Bestform, der braucht doch nicht trainieren. Denk an Luca Brissell, bei dem hat das jetzt auch sehr gut funktioniert, bisschen da zu spielen. Sean Murphy redet ein bisschen, ja, jeder, was er am liebsten tut. Ja, also natürlich, ich glaube, das ist ja seit Jahren eine Diskussion, dass Sean Murphy da sehr aktiv ist, seine Meinung zu Matches zu äußern in der KommentatorInnenkabine. Ja, es ist eine interessante Vorgehensweise, die bisher, müssen wir auch festhalten, einfach nicht funktioniert hat für ihn. Und jetzt schauen wir mal, was dieses Jahr läuft. Aber klar, also wir haben alle Fragen an Sean Murphy. Der sollte mal wieder so ein Twitter-Q&A machen.
Es ist etwas, ich meine, du kennst das als Moderatorin von Events, ich kenne es als Kommentator, wenn man so 3-4 Stunden kommentiert hat, ist man danach erstmal so ein ganz kleines bisschen platt, auch vor allen Dingen im Kopf, und dass er das dann macht, 6 Stunden, oder 5 Stunden gestern, die Nachmittagssession war ein bisschen kürzer, das hat mich dann doch sehr, sehr ratlos zurückgehalten. Wir werden es sehen, wir werden die Leistung heute und morgen sehen bei Sean Murphy und dann können wir darüber dann nochmal sprechen und an anderer Stelle sprechen, aber wir haben auch über ein paar Matches zu sprechen und wir wollten eigentlich gestern über 3 Matches, die beendet worden sind, sprechen, aber das Match von Robert Milkins und Joe Perry wird erst morgen früh, wirklich morgen früh, 9.30 Uhr englischer Zeit dann beendet, und darüber sprechen wir gleich über die erste Session, aber wir sprechen über die Matches, die beendet worden sind. Und dann lass uns gleich hinter uns bringen, oder Kathi? John Higgins gegen David Grace, 10-3. David Grace hatte nochmal eine schöne Dreiviertelstunde im Crucible gestern, aber so eine richtige Chance hatte er wirklich über das gesamte Match nicht. Vor allen Dingen auch, weil John Higgins wirklich exzellent gespielt hat.
Ja, vor allem in der zweiten Session hat sich der John Higgins nochmal deutlich gesteigert, hat auch zwei sehr schöne Century Breaks dann gespielt und noch eine 97 hinterher. Ich würde sagen, in der ersten Session hatte der David Grace durchaus Chancen eigentlich in jedem Frame und hat die einfach nicht genutzt, ne? Hat sie nicht genutzt. Das war schon bitter mit anzusehen, aber das Wichtigste ist ja, dass er Spaß hatte. Na, dass er das genossen hat im Crucible und das hat er sich gestern auch nochmal auf Social Media dazu gemeldet. Meinte, er war quasi nochmal in der Snooker-Schule, jetzt hier beim Großmeister John Higgins. Und wenn jemand sowas auch genießen kann, dann ist es ja David Grace. Und von daher ist es ein gelungener Crucible-Auftritt dann doch gewesen, weil, ja, das ist einfach die Belohnung. Ne? Also ich meine, wenn du in den Regionen der Weltrangliste positioniert bist, dann soll das auch die Belohnung sein, im Crucible überhaupt dabei zu sein. Und da brauchen wir jetzt nicht Richtung weitere Runden zu gieren, weil John Higgins auch einfach dafür zu gut war. Und wir alle wissen das, dass John Higgins, na, dem brauchst du nicht zweimal bitten, ob der einen Frame gewinnen will. Der macht das einfach. Das hat er auch da jetzt in diesen beiden Sessions gemacht. Aber zwei Momente von David Grace waren doch herausragend. Na, das war, als in der ersten Session gar nichts mehr ging und er dann diese Rage-Clearance gespielt hat, so wie man ihn ja gar nicht kennt und dann alles reingeballert hat in die Taschen und es fiel dann auch überraschenderweise zu dem Zeitpunkt mal alles und da war so viel aufgestaute Wut über das eigene Spiel drin. Das war interessant zu sehen in der ersten Session. In der zweiten Session hatten wir die allerschönste 83, die Snookerwelt je gesehen hat, Andreas. Das war ein wunderschönes Break im Crucible und dann bejubelt man halt auch mal nur einen Frame in der Session so richtig, aber der hat sich dafür richtig gelohnt. Es hat mich total gefreut, dass er da nochmal sein Breakbuilding zeigen konnte, auch mit einem Top-Einsteiger, was uns ja ein bisschen abgegangen ist davor und was ihn durch die Quali getragen hat und auch durch eine sehr erfolgreiche Saison getragen hat. Also insgesamt gute Nachrichten für David Grace-Fans.
Insgesamt gute Nachricht für David Grace Fans. Am Ende war er chancenlos 10-3 und John Higgins müssen wir auf der Rechnung haben und den müssen wir sowieso jedes Jahr auf der Rechnung haben, aber der machte wirklich einen sehr, sehr starken Eindruck und da können wir mal drauf gucken, wie er jetzt in der zweiten Runde an sein Tagwerk gehen wird. Das ist eine sehr, sehr heftige Geschichte, wenn er hier nochmal wirklich was reißen sollte. Er muss jetzt in der nächsten Runde gegen Kyron Wilson oder Ryan Day ran. Wir haben es immer gesagt, es wird nicht leichter in einer Weltmeisterschaft und ich bin sehr gespannt auf seinen zweiten Auftritt dann gegen Kyron Wilson oder Ryan Day. 10-3 gegen David Grace. Gestern Abend gab es dann allerdings ein Match, was beinahe noch in eine wirklich komplett andere Richtung gegangen wäre. Gary Wilson hatte gegen Elliot Slesser die erste Session gestern Vormittag mit 7-2 gewonnen und alle haben gedacht, ja, das wird ein ganz kurzer Abend. Aber dann kam Elliot Slesser immer besser ran und verlor am Ende zwar mit 8-10, aber das war dann am Ende doch etwas too close for comfort für Gary Wilson.
Ja, und so wurde das Match dann doch nochmal so spannend, wie wir es eigentlich erwartet hatten. Ja, wir hatten ja gedacht, Mensch, der Gary Wilson, wenn man jetzt schon so einen machbaren Draw sich raussuchen will von den Gesetzten, dann ist es wahrscheinlich der Gary Wilson. Wenn wir jetzt so einen Qualifikanten haben, den wir gar nicht richtig einschätzen können, wo wir auch sagen würden, vielleicht ein dankbarer Draw, dann ist es Elliot Slesser. Jetzt schauen wir mal, was bei diesem Match passiert. Und in der ersten Session, ja, da hat Elliot Slesser eigentlich echt nicht stattgefunden. Also das war jetzt anders als in dieser John Higgins-David-Grace-Geschichte, wo David Grace Chancen in jedem Frame hatte. Na, da haben wir 5 Frames, in denen Elliot Slesser keinen Punkt geholt hat. Ja, und Gary Wilson spielte da Break um Break um Break. Also der hätte auch den ganzen Tag nur weitergemacht. Ne? So wie Sean Murphy kommentiert hat, der Gary Wilson hat den ganzen Tag so Breaks runtergespielt. Gar kein Ding. Nach nur 131 dabei gewesen. Ja, aber dann irgendwie in der Abendsession, da war das dann umgekehrt. Da zeigte plötzlich Elliot Slesser seine Klasse und kam da immer weiter ran. Aber Gary Wilson war dann auch schon sehr nah natürlich vor der Ziellinie. Aber Elliot Slesser gab nicht auf und dann klappte das doch wieder mit noch einem Frame und noch einem und so weiter. Und also dann wurde es doch nochmal spannend und haben wir einen Entscheidungsframe. Und dann aber Gary Wilson ganz cool mit der 109. Nee, mir hatte ja nur noch ein Frame gefehlt. Also brauchen wir jetzt nicht rumtun. Sehr interessantes Match, also das hätte ich auch gerne in der Arena gesehen, Andreas.
Das war interessant und vor allen Dingen am Ende erwies sich dieser Frame 14, der fast eine Stunde gedauert hat, erwies sich dann als der entscheidende. Am Ende Gary Wilson hatte mit 8-4 geführt und hatte dann mit 8-5 geführt, Entschuldigung, und hatte dann diesen 14. Frame, wirklich ein scrappy Frame, wie die Engländer sagen, gewonnen. Und das war am Ende der entscheidende Frame, weil wenn hätte er den verloren, dann hätten wir wirklich noch auf einen Decider zusteuern können. Und dann wäre es nochmal richtig eng am Ende geworden. Die beiden sind Freunde und ich war gestern in beiden Pressekonferenzen. Leider hat die Aufnahme nicht so ganz geklappt, sonst hätte ich euch noch die Töne angeboten. Aber Elliot Slesser war komplett unzufrieden. Er hat gesagt, er hat nichts, was er daraus Positives ziehen kann aus diesem Match, weil er hätte auch abends nicht gut gespielt und wäre nie wirklich ins Break gekommen und nie wirklich ins Spiel gekommen und er wäre wirklich sauer über seine Leistung. Und es wäre eine tolle Atmosphäre gewesen, weil er hat sich zum zweiten Mal qualifiziert. Beim ersten Mal war es ja ohne Zuschauerinnen und Zuschauer, als er sein Debüt gab bei einer WM und er konnte jetzt die Atmosphäre allerdings nicht so richtig genießen, sagte er. Und Gary Wilson hat hinterher gesagt, ja, wir sind befreundet und es wird sicherlich nichts zwischen uns stehen und jetzt muss Elliot irgendwann mal anrufen und sagen, hier ist Schwamm drüber über dieses Match, aber es war schon nicht ganz leicht. Also Gary Wilson war auch nicht wirklich zufrieden mit dem Abend, mit der Nachmittagssession oder mit der Vormittagssession war er zufrieden. Er gewann auf jeden Fall am Ende mit 10-8 und steht in der zweiten Runde und so richtig schlau sind wir allerdings nicht aus seiner Leistung geworden, ne? Jetzt gegen Mark Selby oder Matthew Selt.
Ja, das wird eine Aufgabe, das wird eine Aufgabe. Ich finde es interessant, ich finde es ein bisschen schade. Ich glaube, der Elliot Slesser muss jetzt einfach mal schlafen, ne, und sich dann einen Tag, weiß ich, vor den Fernseher setzen und irgendeinen gemütlichen Film gucken und so. Und dann wird er sich hoffentlich auch über seine Leistung freuen aus der zweiten Session und dann wird er hoffentlich im Nachhinein noch die Atmosphäre genießen können. Da muss ich sagen, da hätte er sich mal von David Grace eine Scheibe abschneiden können, oder? Der Elliot Slesser hat wesentlich besser gespielt und hatte aber weniger Spaß. Also wer ist hier der richtige Sieger? Frage ich dich, Andreas. Und Gary Wilson, ja gut, der weint ja immer. Also Gary Wilson, der würde auch gegen Ronnie O'Sullivan 3 Century Breaks spielen und irgendwie zu null gewinnen und würde sich immer noch beschweren, dass er doch irgendwie in Frame 5 seine Leistung nicht ganz so toll war. Also dem höre ich schon gar nicht mehr zu, aber gut, dass du es getan hast.
Ja, ich habe es getan. Es war relativ spät gestern Abend, als Gary Wilson zur Pressekonferenz kam und da habe ich gedacht, jetzt bleibst du noch. Wie gesagt, ab heute oder ab morgen gibt es dann auch ein paar Töne aus den Pressekonferenzen, das verspreche ich. Kommen wir zu den Matches, die noch nicht beendet sind, wo wir nur die erste Session gesehen haben. Und da müssen wir über ein Match sprechen, wo wir eigentlich hätten gestern die zweite Session erleben sollen, aber aus Gründen nur die erste Session erlebt haben. Robert Milkins gegen Joe Perry. Und Kathi, ich hatte mir eine ganze Menge von diesem Match versprochen. Es hat nicht wirklich viel davon gehalten. Joe Perry hat gut gespielt, aber Robert Milkins hat gestern einen rabenschwarzen Abend erwischt.
Ja, also der muss sich ja freuen, dass er noch mit 2-7 rausgegangen ist aus der Sache. Und da muss er sich ärgern, warum er mit 2-7 rausgeht aus der ersten Session gegen Joe Perry nach der Saison, die er hatte. Mhm. Also da haben wir jetzt wieder den Fall nicht wie Elliot Slesser, sondern eher wie David Grace. Chancen en masse eigentlich in jedem Frame. Und dann verschießt er irgendwie die zweite Farbe. Also wo sind wir denn, Robert Milkins? Es tut mir wirklich leid für ihn eigentlich, dass er sich jetzt hier so... sage ich jetzt einfach mal, blamiert hat in dieser Session. Also da ging nichts mehr, der ist total irgendwie eingefroren. Also ich weiß gar nicht, wie hast du das denn in der Arena dann auch erlebt? Also hat man ihm das angesehen? Ich habe nur manchmal so in den Kameraausschnitten dann so ein Kopfschütteln von ihm gesehen, als der Joe Perry mal wieder einen Einsteiger dann hinbekommen hat. Also ich habe mir wirklich zeitweise ein bisschen Sorgen gemacht um Robert Milkins, weil der wirkte wie eingefroren, wie versteinert. Da ging doch nichts.
Ja, also man hat es relativ schnell gesehen, so zweiten, dritten Frame, dass er ziemlich schnell frustriert war. Er hatte wohl auch das Ronnie O'Sullivan-Syndrom. Er hatte Probleme mit der Pomeranze. Hat man so ein bisschen gesehen. Aber ansonsten das war wirklich zwischendurch, dass man gedacht hat, Robert, was machst du da? Und du hast es gesagt, genau nach dieser Saison, dass er doch eigentlich mit viel Selbstbewusstsein dort ins Crucible hätte kommen sollen. Und Joe Perry, der ja sein letztes Quali-Match, wir erinnern uns, in ein Blackball-Decision im letzten Frame gegen Mark Davis gewonnen hatte, der hatte die Matchhärte und der ist da rausgekommen und hatte überhaupt keine Probleme mit diesem Match bislang, mit den Umständen. Gut, der hat ja auch schon, der spielt ja auch seit zig Jahren im Crucible, aber dem hat man überhaupt nichts angesehen von irgendwie Nervosität oder dass man Unsicherheit gespürt hat oder so. Er hat 3 höhere Breaks gespielt, das war nicht immer hübsch, aber Robert Milkins war am Ende der dieses Match erstmal verloren hat. Und das ist ja dieser alte Spruch, man kann in einer Session das Match nicht gewinnen, man kann es aber verlieren. Und das hat Robert Milkins gestern Abend getan.
Ja, leider, ne? Und Joe Perry, also seine Matchhärte hat mich durchaus beeindruckt. Wir hatten in der Vorschau ja auch schon gesagt, der kommt hier mit einer Mission rein, der will jetzt den Mark Davis rächen, sozusagen. Nachdem er ihn rausgeworfen hat, will der jetzt zeigen, warum er hier ist und dass er damit was anfängt mit dieser Chance, die seinem Kumpel jetzt indirekt die Tourkarte gekostet hat. Also der will hier was beweisen und das haben wir auch gesehen. Der hat unter anderem ja musste er in einem Frame, den er noch geklaut hat, dem Robert Milkins, und davon gab es ja mehrere, da musste er eine Pinke spielen, die mich sehr erinnert hat an die, die Mark Davis verschossen hatte in diesem Entscheidungsframe in der Quali. Und er hat sie aber gelocht und hat das dann durchgezogen. Also der war wieder sehr gut unterwegs, wenn es darum ging, Frames zu stehlen und einfach in den wichtigen Momenten da zu sein, teilweise auch tolle Bälle zu spielen auf dem Weg dahin. Also der eine geklaute Frame, also das lag wirklich nicht einfach da, meine Güte. Na, Joe Perry, vielleicht eben nicht mit den riesen Century Breaks jetzt und auch wirklich eher Snooker Mittel zum Zweck, ne? Nicht Snooker Kunstwerk an sich, aber das funktioniert im Moment bestens und ich frage mich halt auch so ein bisschen, ob vielleicht doch dieser Zwischenfall bei den beiden Spuren hinterlassen hat, weil da ist wirklich jemand halt auf den Tisch gesprungen und hat die alles durcheinander gebracht. Also ich weiß es nicht, ne? Also der Robert Milkins, vielleicht wurde er doch irgendwie ein bisschen sehr davon mitgenommen. Wir wissen es an der Stelle nicht. Ich hoffe, dass er sich wieder fängt sportlich und jetzt hier mitspielen kann noch in diesem Match. Aber Joe Perry, ja, der war ungerührt von allem.
Der war umgerührt von allem und führt mit 7:2. Morgen 9:30 Uhr englischer Zeit wird die zweite Session gestartet und es sieht im Moment nach einer kurzen Vormittags-Session aus. Robert Milkins also gegen Joe Perry mit einem rabenschwarzen Abend. Rabenschwarzer Tag würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, was Judd Trump angeht, aber der muss sich ganz, ganz große Sorgen machen. Gegen Anthony McGill führte er schnell mit 2:0 und Anthony McGill war überhaupt nicht reingekommen in dieses Match, aber dann spielte quasi nur noch einer und Anthony McGill geht in die zweite Session mit einer 6:3 Führung und wir können nicht behaupten, dass er gestern schlecht gespielt hat. Judd Trump war nicht gut, aber was Anthony McGill zwischendurch dort auf den Tisch gezaubert hat, das war ganz hervorragend.
Das hat mich an Neil Robertson erinnert, ne? So der Erstrunden Neil Robertson, dem die Arena gehört.
Genau.
Ne? Also da wäre auch keiner gekommen mit Farbbeuteln, also ganz ehrlich. Der Anthony McGill, dem hat das gehört und das hat sich am Anfang noch gar nicht so angedeutet. In den ersten beiden Frames habe ich mich echt gefragt, ja, wo ist denn jetzt hier der Anthony McGill, der das Crucible so mag? Haha. Ja, der kam danach. Judd Trump hat sich noch ein bisschen in Sicherheit wiegen dürfen. Hat ja auch nicht schlecht begonnen mit der 89, hat man sich gerne angeschaut, ne? In den ersten beiden Frames auch Anthony McGill mit Chancen, aber mit einer miserablen Chancenauswertung. Ja, und dann ging es in die andere Richtung, ne? Dann hat Anthony McGill das Spiel komplett übernommen, hat sich gesagt, gut, jetzt haben wir den Trump mal ein bisschen mitspielen lassen. Judd Trump hat dann nachher nochmal einen unspektakulären Frame gewonnen. Aber die schönen Breaks und die Glanzbälle und all das kam von Anthony McGill. Der hatte das unter Kontrolle. Und dann kam natürlich dieser letzte Frame der Session. Ja, und der wurde sehr knapp. Und auch da setzte sich Anthony McGill durch. Und das sind extrem schlechte Nachrichten für den Judd Trump. Weil wenn du dir jetzt die knappen Frames nicht holst und dann noch so diverse Frames hast, wo du irgendwie 0 Punkte holst oder 6 Punkte holst, dann ist natürlich die Frage, mit welchen Mitteln willst du ihn jetzt schlagen, den Anthony McGill? Ich glaube, das haben wir uns alle zwischendurch mal gefragt. Wie willst du diesen Anthony McGill schlagen im Crucible? Da hat er sich wieder als Spezialist gezeigt, das muss man anerkennen.
Ich habe gestern nach den ersten beiden Frames gedacht, ja, das wird eine Geschichte werden, wo Judd Trump das am Ende relativ routiniert nach Hause bringt. Aber Anthony McGill fühlte sich von Frame zu Frame wohler und das hat mir gut gefallen, da gestern die Vorstellung von Anthony McGill. Also ich war beeindruckt und heute wird Judd Trump eine ganze Menge zu tun haben, will er nicht in der ersten Runde ausscheiden. Und er war letztes Jahr Finalist und vielleicht möchte er nicht nochmal eine 7-Minuten-Umarmung haben nach einem Finale, aber er will sicherlich in die zweite Runde und da bin ich sehr gespannt drauf, auf diese zweite Session. Also das ist so ein bisschen, naja, das Match, worauf ich am meisten gucke, am heutigen Tag. Du auch?
Schon, durchaus. Also ich meine, es passieren auch noch andere interessante Sachen. Zum Beispiel greift ja Mark Selby parallel dann ins Geschehen ein. Aber das ist, also das Judd Trump-Match, da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Aber in der Früh hat man auch Jack Lizowski. Also wir sind schon wieder so gut besetzt, finde ich, an diesem Tag heute. Und ich muss auch sagen, Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich Spiele gucke, die ich gar nicht gucken wollte. Ich wollte zum Beispiel bei dem Robert Milkins Match, da wollte ich nur mal kurz reingucken hier gegen Joe Perry, wie sie es jetzt anstellen, nachdem ja die erste Session so verpatzt wurde von den beiden, also nicht von den beiden, aber für die beiden, von dem Eindringling. Und dann bin ich aber doch dran geblieben, weil irgendwie hat mich das gefesselt, diese Demontage des Robert Milkins. Also man muss da das Ganze auch mal so auf sich zukommen lassen und dann gucken, Mensch, heute die Session, was gucke ich denn da, außer natürlich, man hat ein Ticket und sitzt im Crucible drin, Andreas, dann ist es natürlich ein bisschen vorgegeben.
Tja, das ist auf jeden Fall vorgegeben. Und ein Match haben wir noch, was gestern die erste Session gestartet hat, und da gebe ich ganz offen zu, ich habe nicht viel gesehen davon. Jack Lisowski führt gegen Nopon Sainkam mit 6-3. Führ uns gerade mal durch das Match, bitte.
Ja, das war ein lustiges Match. Also es war wirklich ein lustiges Match. Was würde man erwarten? Jack Lisowski gegen Nopon Sainkam, dass eigentlich keine einzige Safety gespielt wird, und ungefähr so war es auch. Sie haben es teilweise versucht, nochmal so ein taktisches Spiel aufzuziehen. Das ging dann teilweise so daneben, dass es richtig lustig war. Also ich weiß gar nicht, was deren Safety-Statistiken waren, aber wenn man die gut misst, dann kommen da so ungefähr -10% raus oder so. Jack Lisowski hat sehr gut begonnen mit einem Century Break, nämlich der will ja auch mal wieder allen was beweisen und vielleicht wird er sein erster Titel, der WM-Titel. Also all die Geschichten können wir jetzt vor jeder Session wieder aufwärmen, das gehört ja auch dazu. Nopon Sainkam im zweiten Frame der bessere Mann, dann aber wieder Jack Lisowski vorne, und der hat sich dann diesen Vorsprung irgendwie nicht mehr nehmen lassen. Auch wenn Nopon Sainkam dann auch nochmal eine 72 ausgepackt hat. Es war dann letztlich Jack Lisowski, der stabiler war, der einfach, ja, dann den Nopon aus dem Spiel so ein bisschen rausgenommen hat, aber jetzt ohne selbst so die Riesenbreaks zu machen. Also das war in dem Sinne auch ein interessantes Match, weil wir viele sehr gute einzelne Bälle und einzelne Aktionen gesehen haben, die aber nicht notwendigerweise in jetzt ein einzelnes frame-entscheidendes Break geführt haben. Also ein unterhaltsames und spritziges Match, möchte ich sagen. Jetzt nicht unbedingt die Break-Gala vor dem Herrn, aber wirklich unterhaltsam, und da wird keine Zeit mit Safeties verschwendet, wirklich nicht in dem Match. Also wie gesagt, einmal haben sie es versucht, hat so mittel funktioniert, ein paar Mal waren auch richtig gute Safeties dabei, da hat Jack Lisowski mal einen erwischt, da hat er mal einen rausgehaut, also da, vor der Safety, da wäre wahrscheinlich auch John Higgins in Ehrfurcht erstarrt, aber ansonsten ist das Match für die Offensivfreundinnen.
Ja, das wird auch hoffentlich heute nochmal ein Match für OffensivfreundInnen werden. Und da werden wir heute Morgen die erste Session erleben. Erste Session und zweite Session auch vom Match Kyron Wilson gegen Ryan Day. Das wird heute Abend beendet. Judd Trump gegen Anthony McGill. Und die erste Session von Mark Selby gegen Matthew Selt werden wir auch erleben. Dann müssen nämlich auch die letzten Achtelfinalisten ermittelt werden. Heute Abend dann auch noch Sean Murphy gegen Si Jahui. Also eine ganze Menge los auch am heutigen Tag. Und wir werden morgen natürlich darüber sprechen, hier bei Total Clearance, was ihr auf meinsportpodcast.de hören könnt und überall, wo es Podcatcher gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.